In unseren Studien sind wir zu ernsthaftesten und wichtigsten gekommen. Wenn wir in früheren Vorträgen mehr über die Theorie sprachen, werden wir von nun an die praktische Seite der Wahrheit, die wir durchstudieren, besprechen. Die Tatsache ist, dass viele Christen, die von Gnade und Gnadenfülle sprechen, wenig Verantwortung sprechen. Aber die Schrift beschreibt uns, ohne etwas zu verbergen, verschiedene tragische Geschichten. So wurden zum Beispiel Nadab und Abihu, die ein fremdes Feuer vor dem Herrn brachten, lebendig verbrannt. Oder zum Beispiel Oz, der seine Hand zur Arche aufstreckte, wurde geschlagen und starb an der Arche. Oder zum Beispiel König Uschia, der vor Gott versuchte, Raucherstäbchen zu verbrennen, er wurde aussätzig und blieb es bis zu seinem Tod. Oder zum Beispiel König Herodes, der mit dem Volk sprach und das Volk rief, dies ist die Stimme Gottes, nicht des Menschen. Der Engel des Herrn schlug ihn dafür und Herodes wurde von Würmern befallen. An diese und viele andere biblische Beispiele denken, sollen wir nicht nur auf Gnade, sondern auch auf Verantwortung eingehen. Der Apostel Paulus schreibt darüber in Hebräer. Denn wenn wir vorsätzlich sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, gibt es für diese Sünden kein Opfer mehr, sondern nur die Erwartung des fruchtbaren Gerichts und ein wütendes Feuer, das die Gegner verzehren wird. Wer das Gesetz des Mose verwirft, muss ohne Erbarmen auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hinsterben. Meint ihr nicht, dass einer noch viel härtere Strafe der verdient, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten? Das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, verachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Wir kennen doch den, der gesagt hat, mein ist die Rache, ich werde vergelten und ferner. Der Herr wird sein Volk richten. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Warum zieht Paulus eine solche Schlussfolgerung? Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Denn diejenigen, die Gott ablehnen und seinen Geist der Gnade beleidigen, wenden sich von der Quelle des Lebens ab. Ich möchte noch einmal betonen, dass den menschlichen Geist beleidigend, beleidigen wir den Menschen selbst. Genauso, wenn wir den Geist Gottes beleidigen, beleidigen wir den Gott selbst. Seinerzeit vernachlässigte die vorsintflutige Welt ihren Schöpfer und wollte ohne ihn leben. Aber Gott sagte, nicht für immer wird mein Geist, Ruach, von den Menschen vernachlässigt werden. Und danach kam das Wasser der Flut und zerstörte alle Bewohner der Erde außer Noah und seiner Familie. Der Geist Gottes, beleidigend und betrübend, beleidigt und betrübt der Mensch seiner Schöpfer. Als Beispiel betrachten wir die Geschichte des Neuen Testaments über Hananias und Sapphira. Der Begriff der Verantwortung kommt in dieser Geschichte sehr deutlich zum Ausdruck. In der Apostelgeschichte lesen wir, ein Mann namens Hananias, aber und seine Frau Sapphira, verkauften zusammen ein Grundstück und mit Einverständnis seiner Frau behielt er etwas von dem Erlös für sich. Er brachte nur einen Teil und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Da sagte Petrus, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belügst und von dem Erlös des Grundstücks etwas für dich behältst? Hätte es nicht dein Eigentum bleiben können und konntest du nicht auch nach dem Verkauf frei über den Erlös verfügen? Warum hast du in deinem Herzen beschlossen, so etwas zu tun? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Das Wort heilig, das neben dem Wort Geist steht, ist konkretisierend und hilft uns zu verstehen, von wem wir sprechen. Gott hat einen Heiligen Geist. Das bedeutet, dass es um Gott selbst geht. Hananias, den Heiligen Geist angelogen, log an Gott selbst, wie es eben geschrieben steht. Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Durch sein Handeln lehnte er seinen Schöpfer als Quelle des Lebens ab und fiel daher leblos. Damit möchte ich nicht sagen, dass wir einen sehr empfindlichen Gott haben, aber das Wesentliche liegt in der Tatsache, dass wir Gott beleidigend uns bewusst der Lebensenergie berauben und daher sterben. Deshalb hat Christus die Gefahr, den Geist Gottes zu lästern, ernsthaft betont. Denn dies bedeutet für uns, denjenigen aufzugeben, der uns den Atem des Lebens gibt. Achtet genau auf das Gespräch Christi mit den Pharisäern über Lästerung gegen den Geist Gottes. Die Schriftgelehrte, die von Jerusalem herabkommen waren, sagten, er ist von Beelzebul besessen. Mit Hilfe des Anführers der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Die Pharisäer behaupteten, dass Christus Dämonen durch die Macht eines dämonischen Prinzen, das heißt durch die Macht Satans, vertrieben habe. Mit anderen Worten, sie haben die Kraft Gottes, durch die Christus Dämonen austreibt, dem Satan zugeschrieben. Christus antwortete ihnen mit einem Gleichnis. Wie kann der Satan den Satan austreiben? Wenn ein Reich in sich gespaltet ist, kann es keinen Bestand haben. Wenn eine Familie in sich gespalten ist, kann sie keinen Bestand haben. Und wenn der Satan gegen sich selbst erhebt und mit sich selbst im Streit liegt, kann er keinen Bestand haben, sondern es ist um ihn geschehen. Der Sohn Gottes versuchte ihnen zu erklären, dass Satan den Satan nicht austreiben kann. Und wenn Christus Dämonen austreibt, dann nicht durch dämonische Macht, sondern durch die Kraft Gottes. Betrachtet nun die Warnung, die Jesus Christus am Ende dieses Gesprächs gemacht hat. Amen, das sage ich euch. Alle Vergehen und Lästerungen werden den Menschen vergeben, so viel sie auch lästern mögen. Wer aber den Heiligen Geist lästert, der findet in Ewigkeit keine Vergebung, sondern seine Sünde wird ewig an ihm haften. Sie hatten nämlich gesagt, er ist von einem unreinen Geist besessen. Es stellt sich heraus, dass ein Mensch, wenn er dem Satan zuschreibt, was Gott tut, Gott dadurch lästert und ihn daher zurückweist. Nachdem er seinen Schöpfer abgelehnt hat, baut der Mensch bewusst eine Mauer zwischen sich und Gott und wird nicht in der Lage sein, Vergebung anzunehmen. Gott möchte jedem Vergebung gewähren, aber er kann nicht diejenigen zwingen, die ihn nicht annehmen wollen. Und nun die Frage, wie kann die Lästerung gegen den Geist Gottes im Leben der modernen Christen vorkommen? Die Antwort ist einfach. Wenn sie die Taten Gottes einer anderen Person zuschreiben werden oder umgekehrt werden die Taten Satans Gott zugeschrieben. In charismatischen Kirchen zum Beispiel schreien Menschen, die von Dämonen besessen sind, absurde Wörter und sind wütend. Gleichzeitig schreiben sie all dies der Manifestation des Geistes Gottes zu. Aber sie verstehen es selbst nicht, dass sie damit ihren Schöpfer lästern und bauen auf unauffällige Weise eine Mauer zwischen sich und Gott. Oder ein anderes Beispiel. In den trinitarischen Kirchen glauben die Menschen nicht nur an die dritte Person der Gottheit, die nicht wirklich existiert, sondern sie beten auch zu ihr. Die Taten Gottes werden dieser Person zugeschrieben. Das ist das, was die Pharisäer tatsächlich getan haben, als die Taten Gottes einer anderen Person zugeschrieben haben. Dies ist eine Lästerung gegen den Geist Gottes. Dies ist eine Lästerung gegen seinen Schöpfer. Oder ein Christ hat sich einen weltlichen Film angesehen und sagte seinem Bruder im Glauben, dass in diesem Film nur Gutes sei. Aber das Wort Gottes sagt, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben, vom Vater der Gestirne. Indem er sagt, dass in diesem Film etwas Gutes ist, sagt er damit, dass dieser Film von Gott als wahres Licht gesendet wird. Was ist aber, wenn es etwas Böses darin gibt? Und süßes und bitteres Wasser kann nicht aus einer Quelle fließen. Das bedeutet, dass dieser Gläubige, ohne es selbst zu wissen, Gott das zuschreibt, was er seinen Kindern nicht gab. In der Praxis lästern wir Gott immer, wenn wir schwarz als weiß bezeichnen und weiß als schwarz. Das Wort Gottes warnt uns vor Verantwortung, nicht nur für jedes unserer Taten, sondern auch für jedes Wort, das wir sagen. Jesus lernte: Ich sage euch, über jedes unnütze Wort, das die Menschen reden, werden sie am Tag des Gerichts Rechenschaft ablegen müssen. Denn aufgrund deiner Worte wirst du frei gesprochen und aufgrund deiner Worte wirst du verurteilt werden. In Anbetracht unserer Gedanken ist es angebracht, uns an das dritte Gebot zu erinnern. So geschah es, dass von ihm am wenigsten gesprochen wird. Beachtet jedoch, dass in diesem Gebot gesagt wird, dass Gott denjenigen, der gegen dieses Gebot verstößt, nicht ohne Strafe verlassen wird. Im Buch 2. Mose im Kapitel 20 lesen wir diese Worte: Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr lässt den nicht ungestraft, der seinen Namen missbraucht. Was ist der Kern der Verletzung dieses Gebots? Tatsache ist, dass der Ausdruck "Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen" nicht ganz genau widerspiegelt, was in diesem Gebot gesagt wird. Hier ist eine genauere Übersetzung: Trage nicht den Namen des Herrn, deines Gottes, falsch. Ein Mensch wird als Christ bezeichnet, in Wirklichkeit ist er es aber nicht. Dies ist ein Verstoß gegen das dritte Gebot. Dies ist eine Lästerung gegen Gott. Gerade aus diesem Grund wird der weltweite Richter einen solchen Menschen nicht ohne Bestrafung lassen. Wegen des Verstoßes gegen das dritte Gebot wurden viele biblische Helden vom Herrn geschlagen. Durch ihre Handlungen und Worte verletzten sie das dritte Gebot und lästerten Gott. Das ist wirklich ernst gemeint. Und im Licht dieser Wahrheit wird klar, warum Zöllner und Sünder vor den Pharisäern im Reich Gottes vorgehen. Ausgesprochene Sünder verstoßen nicht gegen das dritte Gebot, aber den Anschein nach frommen Pharisäern, Heuchler, lästern ihren Schöpfer. Leider ist der wesentliche Teil der Gläubigen heute in einem beklagenswerten Zustand. Und der Herr, der sie tadelt, sagt: Ich kenne deine Werke. Du bist weder kalt noch heiß. Wärst du doch kalt oder heiß, weil du aber lau bist, weder heiß noch kalt, will ich dich aus meinem Mund ausspielen. Du behauptest: Ich bin reich und wohlhabend und nichts fehlt mir. Du weißt aber nicht, dass gerade du elend und erbärmlich bist, arm, blind und nackt. Was ist zu tun? Fragt ihr. Antwort: Nur eine Sache kann uns helfen. Es ist eine aufrichtige Reue. Wie reagieren wir heute auf Gottes Ruf? Hören wir auf, den Geist des Allerhöchsten zu lästern? Oder werden wir weiterhin eine Blindwand zwischen uns und unserem Schöpfer errichten? So spricht der Herr: Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten und wir werden Mahl halten, ich mit ihm und er mit mir. Wer siegt, der darf mit mir auf meinem Thron sitzen, so wie auch ich gesiegt habe und mich mit meinem Vater auf seinem Thron gesetzt habe. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Aber Reue ist nicht nur ein Bekenntnis seiner Schuld, sondern auch eine 180-Grad-Wendung, wenn wir beginnen, mit dem Geist Gottes erfüllt zu werden. Wie es in der Wirklichkeit geschieht, werden wir in der nächsten Vorlesung besprechen.